um das Thema Menschenleben im Mittelmeer retten und das mit Schiffen praktisch zu machen, selbst organisiert als zivile Seenotrettung sozusagen, weil eben die Europäische Union an dieser Stelle versagt und tausende Menschen im Mittelmeer ertrinken lässt. Darüber möchte ich mit den Seapunks sprechen und habe deswegen Marc hier am Telefon. Und zwar ist der konkrete Anlass tatsächlich die Spendenkampagne, die ihr damals gestartet hattet, um ein Schiff zu kaufen. Das war eure Idee, um selber auf See fahren zu können. Und die Spendenkampagne war ja ziemlich erfolgreich, würde ich jetzt mal so grob einschätzen, weil ihr seid gerade dabei, ein Schiff auszubauen und seetüchtig zu machen, um da dann im Sommer losfahren zu können. Seid ihr denn selber zufrieden gewesen jetzt mit dem Ergebnis der Spendenkampagne?
Ja, also wir sind natürlich überglücklich. Wie du schon gesagt hast, wir haben es geschafft, ein Schiff zu kaufen. Wir hatten ja mehrere Stufen eingerichtet und wollten gucken, wie viel Geld wir bekommen können. Und je nachdem sollte es ein bestimmtes Schiff dann werden. Ne? Und jetzt konnten wir tatsächlich auch die größte Stufe des Schiffes quasi dann einlösen und ein 27 Meter langes Schiff kaufen. Und das liegt gerade an einem Hafen, also in einer Werft in der Ostsee. Und wir machen das jetzt fit für den Einsatz. Und dann hoffen wir, dass wir bald damit in See stechen können, wie du so schön gesagt hast.
Ihr seid ja jetzt tatsächlich eher eine so selbstorganisierte Verein, der irgendwie so auch aus einer Punk-Attitüde das Ganze angeht, DIY selber machen. Das heißt, ich kann ganz unverblümt fragen, was das eigentlich bedeutet, so ein Schiff überhaupt zu kaufen. Wir sprechen ja jetzt nicht irgendwie von so einem kleinen Ruderboot oder so einem kleinen Privatsegelschiff, sondern es ist schon eine größere Nummer, das Ganze. Wie läuft sowas eigentlich überhaupt ab? Wie kommt man an so ein Schiff?
Naja, wir gucken da auch auf ganz normalen Plattformen, sag ich mal. Da gibt es ja auch wie, keine Ahnung, Kleinanzeigen gibt es ja noch für Schiffe, so ungefähr. So ein gebrauchtes Ding aus den 60ern. In Polen lag das vorher, war für Forschungszwecke unterwegs. Und wir haben auch zum Beispiel ein Schiff in Spanien besichtigt. Und da muss man dann schon halt Zeit haben und viel hin und her fahren. Man kann ja auch nicht das erstbeste Ding nehmen, sondern wie gesagt, man muss sich das auch erstmal angucken mit fachkundigen Leuten. Da haben wir zum Glück Leute im Verein und wir sind ja auch connected mit anderen Seenotrettungsorganisationen. Ja, da hatten wir einfach Glück, dass wir, ich sag mal, die Connections hatten, dass da fachkundige Leute mit am Start sind, die sich das Ding wirklich angucken konnten, auf Herz und Nieren prüfen konnten. Und mit unserem Schiff, ich darf schon sagen, wie wir es nennen, weil die Taufe ja noch stattfindet, aber die Seapunk One haben wir es genannt.
Also ganz kreative Namensgebung an der Stelle.
Ja. Genau, naja, wir müssen es basic halten, ne?
Erhöht auf jeden Fall den Wiedererkennungswert an der Stelle.
Ja, genau. Wir dachten, da muss irgendwie der Vereinsname noch im Schiffsname sein, damit, wenn der Name genannt wird in den Medien, dass irgendwie klar wird, zu welchem Verein das Schiff gehört. Wo war ich? Ja, nee, genau, wir haben das dann gefunden und worauf du anspielst, es gibt unendlich viel Bürokratie dahinter auch, was man jetzt gar nicht denken würde. Zum Beispiel, unter welcher Flagge fährt man, unter welchen bürokratischen Vorzeichen sozusagen. Und ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, unter welcher Flagge wir da fahren, aber es ist alles echt nicht so leicht, unter welcher Versicherung. Also ne, welche Versicherung macht das, Seenotrettung? Kommt natürlich nicht so viel in Frage, ne? Da muss man sich dann total durchfuchsen durch die ganzen Geschichten und steckt so viel mehr Arbeit dahinter, als einfach da irgendwie mal einen großen Betrag zu überweisen.
Ja. Wenn ich da ganz kurz nachfragen darf, das bedeutet tatsächlich, dass für die Auswahl der Versicherung bei einem Schiff in dieser Größenordnung auch der Einsatzzweck relevant ist?
Ja, schon. Man muss das natürlich sagen, was man damit vorhat. Ja.
Also es ist nicht nur wir betreiben halt ein Schiff und das ist dann versichert wie ein Auto halt auch.
Genau. Also ja, wir mussten das schon angeben. Ja, wir haben eine Versicherung gefunden, so weit, so gut, aber das war jetzt auch nicht so leicht.
Ich hätte jetzt irgendwie ein bisschen erwartet, dass praktisch das Schiff technisch auf Vordermann bringen zuerst ansteht, aber irgendwie ist es ja auch logisch, Bürokratie dauert ja immer ein bisschen länger, das schon mal anzufangen, ist wahrscheinlich gar nicht so blöd.
Aber wie, geht parallel.
Parallel also, okay. Wie sieht es da auf dem Schiff eigentlich momentan aus? Also ihr seid da fleißig am Werkeln, was muss man an so einem gebrauchten Schiff, wenn man das gekauft hat, eigentlich alles machen?
Also bei dem Schiff ist erstmal grundsätzlich alles in sehr gutem Zustand. Aber um das für die Seenotrettung fit zu machen, muss man dann auch ein bisschen umbauen. Ne? Zum Beispiel, man braucht ja mal so ein Schlauchboot, also ein sogenanntes RIP. Und da brauchst du auch so eine bestimmte Halterung hinten. Und wie so einen kleinen Kran zum Beispiel. Und so ein, wie soll ich sagen, so ein Zufahrt, wo das so aufgelassen werden kann. Das muss gebaut werden, also geschweißt und so weiter. Und natürlich müssen wir an medizinische Notfälle denken. Die Leute sind ja dann völlig zum Beispiel dehydriert und vielleicht auch verletzt und alles Mögliche könnte passieren. Und da haben wir eine Zusammenarbeit mit den MVI, Medical Volunteers International. Das ist eine, ein Verbund von Ärztinnen und Ärzten. Und wir sind super glücklich, dass die sich um die medizinische Versorgung bei uns an Bord komplett kümmern. Also da möchten wir zum Beispiel so einen Container, wie so eine Art halben Schiffscontainer, hinten aufs Achterschiff bauen, wo dann medizinische Notfälle direkt versorgt werden können. Und das ist ja auch so ein abgeschlossener Raum. Das heißt, das ist ja auch manchmal nicht verkehrt, wenn du so ein bisschen Privatsphäre hast. Für die Leute, die ankommen, die zum Beispiel auch traumatisiert sind und so weiter. Also solche Sachen müssen da gebaut werden. Da sind wir gerade dabei.
Ich merke gerade schon, dass die professionelle Schiffssprache schon Einzug nimmt.
Klar.
Vielleicht ganz grob zur Einschätzung. Wie viele Leute ist es möglich, mit dem Schiff dann zu retten?
Ja, das kann man ganz schwer sagen. Wirklich. Also, weil, guck mal, du hast zum Beispiel 12 Kugeln, sage ich mal. Ne? Aber bei der Rettung geht es dann nicht darum. Da geht es dann um Decksfläche. Und das ist ja eine ganz doofe Rechnung. Da will man jetzt irgendwie nicht sagen, ja, aber dann, keine Ahnung, kann man ja noch mehr Leute da und da zusammenpressen und was weiß ich. Das ist ja doof. Man möchte ja quasi also so wenig wie möglich aufnehmen und möchte auch zusammenarbeiten zum Beispiel mit großen Rettungsschiffen, die wirklich dazu ausgelegt sind, viele Leute aufzunehmen. Bei diesem Schiff geht es nicht darum, jetzt irgendwie hunderte Leute aufzunehmen und an Land zu bringen. Das wäre möglich, aber das wäre immer ein Notfall sozusagen. Also es würde eher darum gehen, zuerst am Rettungsort zu sein, kommunizieren mit der Küstenwache, der italienischen und Malta und so weiter, kommunizieren mit den anderen Rettungsschiffen. Und natürlich, wenn irgendwie ein Schiff sinkt vor den Augen von uns, jetzt nur als Beispiel, dann klar, muss man die Leute auch aufnehmen. Und dann wird aber auch nicht gerechnet, wie viel da jetzt auf einen Zentimeter raufkommen oder so. Es ist nicht riesig, das Schiff, wie gesagt, 27 Meter. Es ist auch nicht klein. Da muss man dann einfach schauen. Ja.
Hättet ihr eigentlich gerne noch ein größeres gehabt oder passt es genau so für wie viele ihr seid und was ihr machen könnt?
Ja, also ich glaube, ein größeres hätten wir jetzt Stand jetzt gar nicht mal auch stemmen können. Also du musst ja mal sehen, wir sind ein kleiner Verein immer noch und müssen ja auch, also es ging ja auch darum, wenn wir so eine bestimmte Größe an Schiff überschreiten, dann ist es so ein Berufsschiff und dann müssen wir eine Crew richtig anstellen und richtige Seeleute heiern sozusagen. Und wenn das Schiff kleiner gewesen wäre, hätten wir das viel leichter selber stemmen können. Wir haben uns quasi schon so ein bisschen übernommen mit dieser Größe, aber wir werden es meistern. Wir haben Kontakte zu den anderen Seenotrettungsorganisationen, zu den Pools, wo Leute drin sind. Wir möchten ja auch selber noch wachsen und wir werden das schon meistern. Aber noch größer wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen Stand jetzt übertrieben. Aber es ist auch die Seapunk One.
Ja, also die Nummerierung gibt schon an, dass es dann weitergeht mit der 2, 3, 4 und 5, je nachdem. Du hast ja schon angesprochen, dass praktisch Anheuern, Anstellen eine Schwierigkeit ist und ihr seid ja auch vor allem ein Verein aus engagierten Punks, ehrenamtlichen Leuten mit Motivation, Dinge zu tun im Wesentlichen. Klappt es mit den ganzen Umrüstarbeiten und Bürokratie eigentlich ganz gut, dass ihr aus dem Pool alles zusammenkriegt, was ihr braucht an Wissen und Fachkenntnisse?
Ja, grundsätzlich ja, aber wir bräuchten auf jeden Fall noch Maschinistinnen, Maschinisten, gerade jetzt. Also gerade Leute, die genau da ausgebildet sind in dem Bereich, davon Ahnung haben. Ja, also Maschinistinnen oder Maschinisten bräuchten wir gerade. Das ist so sehr akut. Ansonsten, ja, bei der Landcrew bräuchten wir auch Unterstützung, so im Fundraising oder ja, jetzt wo die Konzerte wieder losgehen. Wir sind da groß darin, so Konzertstände zu machen, Infostände bei Konzerten und da Spenden zu sammeln. Und da würden wir uns auch total freuen, wenn wir da noch Unterstützung bekämen. Das ist auch deutschlandweit möglich. Wir sind da eh über ganz deutschlandweit versprenkelt. Österreich, Schweiz, auch alles möglich. Und genau, eigentlich bräuchten wir an allen Ecken Unterstützung und würden uns zumindest freuen.
Das heißt auch praktisch weiterhin sind Spenden gerne gesehen, weil das Ganze natürlich auch jetzt dann irgendwann zu Betriebskosten führen wird. Was ist denn die Aussicht für die kommenden Monate? Wie schnell werdet ihr fertig und wann geht es dann tatsächlich los, um real tatsächlich Menschen im Mittelmeer zu retten?
Jo, der grobe Plan ist jetzt Ende Mai eine Taufe zu machen und also eine kleine Party. Ja, dann so im Juni, irgendwann vielleicht Ende Juni ist jetzt der Plan, ins Mittelmeer zu fahren und dann, also das ist jetzt der grobe Plan, ne? Da kann sich immer noch viel ändern. Aber wir versuchen auf jeden Fall oder wir werden diesen Sommer definitiv schon retten. Genau, und Spenden sind unbedingt nötig, anders geht's gar nicht. Und deswegen, genau, freuen wir uns massiv, wenn gespendet wird und wir rufen überall dazu auf. Das ist ja ein ganz großer Teil unserer Arbeit, diese Spenden erstmal zu sammeln. Weil wie du schon gesagt hast, so ein Einsatz auf Mittelmeer ist einfach unfassbar teuer. Ein einzelner Einsatz kostet wirklich 10.000 Euro, weil einfach so dieser Sprit, das sind ja riesige Flächen, die du da abgrasen musst mit dem Schiff. Und das schluckt einfach unendlich viel, so ein Schiff. Und dann, ja, was da sonst alles drauf kommt. Das ist einfach ganz viel. 10.000 Euro, wie gesagt, pro Einsatz. Und deswegen sammeln wir die ganze Zeit Spenden.
Diese riesigen Flächen bringt mich gerade noch so auf einen Punkt. Wie ist dann die Einbettung in eine Mittelmeerinfrastruktur sozusagen vor Ort? Also habt ihr dann auch Möglichkeiten, irgendwie auf, ich weiß nicht, so Radarinformationen zurückzugreifen oder sowas? Ich meine, Frontex hat ja Hightech-Drohnenbilder und alles und weiß immer, wo die Leute gerade sind, tut aber nichts. Wie sieht es dann bei euch aus?
Wir sind, wie gesagt, verbunden mit dann den anderen Seenotrettungsorganisationen, die vor Ort sind. Und zum Beispiel Sea-Watch, die haben ja auch ein Flugzeug, Moonbird. Ich glaube, oder zwei jetzt mittlerweile. Aber klar, die Zusammenarbeit ist gut. Die Überwachung ist nie so krass wie bei Frontex, wie du gesagt hast. Das stimmt. Die sind natürlich so der Endgegner. Aber es hat ja trotzdem immer irgendwie funktioniert bei den anderen Seenotrettungsorganisationen. Und von uns sind ja auch Leute schon bei anderen mitgefahren und so weiter. Es ist super mühsam, du hast absolut recht. Aber die Routen, die sind dann doch immer relativ klar, dass man ungefähr weiß, wo man langfahren muss. Aber es gibt so eine nette Doku ja schon über uns, Mission Mittelmeer, beziehungsweise über Rescue Ship, wo ein Seapunk mitfährt. Und da heißt es so schön, ja, auf dem Gebiet so groß wie Bayern, mit einer Geschwindigkeit wie mit einem Fahrrad, das abzusuchen nach Leuten. So kann man sich das vorstellen.
Das heißt, am Ende bleibt einfach ein bisschen Glück dabei, noch. Aber auf der einen Seite habt ihr es ja jetzt schon geschafft, ein Level-Up zu schaffen zu dem eigenen Schiff. Vielleicht kommt dann auch irgendwann das Level-Up, bis der Endgegner besiegt werden kann und die Seenotrettung stärker und besser ist als alles, was Frontex versucht, um zu verhindern, dass Menschen über das Mittelmeer kommen.
Ja, da müssen wir alle dran arbeiten, ganz Europa. Ja.